Adi!
Adi, komm, wir feiern. La, 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 la. Die Bundesregierung hat sich echt
verteilt Geschenke.
Meine Güte.
Einen Monat vor Weihnachten.
Naja, oder also man kann sagen, verteilt Geschenke, oder kann auch sagen, irgendwie macht das, was im Koalitionsvertrag stand.
Ja, ne? Man löst Versprechen ein.
Genau. Ne? Die Luftverkehrsbranche wird ein bisschen unterstützt.
Ja.
Also die Luftverkehrssteuer, also ich sag mal so, also sie wird jetzt nicht abgeschafft oder so, sondern die letzte Erhöhung wird zurückgenommen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu früh zum Feiern, ne?
Ja.
Aber lass uns das genau besprechen.
Das machen wir gleich mal nach dem Intro.
Richtig
abgedanced heute. Jawohl!
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de. Mit David Hasse und Alexander Fink.
Die fabelhafte Welt der Luftverkehrswirtschaft wird noch fabelhafter. Ab Juni 26 vielleicht ein bisschen.
Ja, naja.
Mal sehen.
Also klar freut sich die Branche und auch zu Recht. Ne? Also das ist natürlich ein Erfolg der Vertreter, unserer Wirtschaftsvertreter in der Politik, kann man auch so sagen. Ne? Also herzlichen Glückwunsch für alle, die daran gearbeitet haben, dass sich zumindest mal ein bisschen was bewegt in, ja, muss man schon sagen, die richtige Richtung hier im Luftverkehrsstandort. Deutschland ist ja wirklich deutlich zu teuer.
Ne? Ja.
Im Vergleich zu anderen Sachen kann man wahrscheinlich so stehen lassen. Über die Auswirkungen, die das jetzt haben wird, werden dann zukünftige Versionen unserer selbst podcasten. Ja, aber ich, also um ganz ehrlich zu sein, naja, die Fluggesellschaften müssen halt jetzt was bringen, ne?
Ja.
Damit das irgendwie so ein bisschen vorangeht in die richtige Richtung, dass man vielleicht auch irgendwie wirklich sagen kann, okay, hier, ne, hat einen Impuls gegeben oder so, dass jetzt da ein bisschen was zurückgefahren wurde. Aber ich sag mal, wirtschaftlich gesehen ist es natürlich jetzt ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja, ja.
Entsprechend sind natürlich auch die ersten Reaktionen ausgefallen. Ne? Du hast ja auch...
Wollen wir vielleicht mal einmal das mal aufdröseln und mal ganz kurz anfangen dem, was jetzt tatsächlich beschlossen wurde. Denn das muss man ja dazu sagen, es ist jetzt nicht nur die Luftverkehrssteuer angegangen worden, sondern es passieren ein paar Dinge. Die Luftverkehrssteuer wird jetzt auf das Niveau zur letzten Erhöhung wieder zurückgeschraubt. Die war nämlich im Mai 24 von der Ampelregierung damals so umgesetzt worden. Da auf dieses Niveau wird die Luftverkehrssteuer wieder zurückgeschraubt. Das ist Maßnahme Nummer 1. Maßnahme Nummer 2 ist, dass die Flugsicherungsgebühren weiter gedeckelt werden, beziehungsweise auch weiter zurückgeschraubt werden sollen, bis um 10% ins Jahr 29. Also das soll so ein bisschen stufenweise erfolgen. Mhm. Und auch die Luftsicherheitsgebühren an den Flughäfen, die sollen ebenfalls neu gedeckelt werden. Also auch da will man ein bisschen zurückschrauben. Details dazu hat man jetzt noch offen gelassen.
Ja, also sich irgendwie durch neue Geräte und so. Vielleicht nochmal eine kurze Abgrenzung für alle, die es nicht jeden Tag benutzen. Also Flugsicherung, das ist so Tower, ne?
Genau, also was die Flugzeuge in der Luft angeht.
Genau, was die Kontrolle der Flugzeuge in der Luft angeht. Und Luftsicherheit ist der Fachbegriff für so Security am Flughafen.
Genau.
Ne? Also das Durchleuchten der
Kontrolle
und so weiter,
der Personen.
Ne? Die Kontrolle der Personen, des Gepäcks und so weiter. Ne?
Genau.
Also das ist Luftsicherheit. So, und beides ist halt in letzter Zeit sehr, sehr teuer geworden. Ne? Das lag vor allem bei der Flugsicherung, ne? Also bei den Lotsen, vor allem auch noch an Corona-Nachwirkungen, wo Deutschland doch einen recht eigenen Weg gegangen ist und gesagt hat, ja, war halt alles sehr, sehr teuer, wenn man das so durch die Flugereignisse während Coronas teilt. Ne? Die Kosten sind im Wesentlichen gleich geblieben, aber jetzt muss halt irgendwie alles noch bezahlt werden im Nachhinein. Das war vielleicht eine sehr, sehr einfache Rechnung, die Airlines natürlich bemängelt haben, doch zu Recht, muss man wohl so sagen, ne? Weil da ist keiner geflogen, jetzt soll es trotzdem bezahlt werden über die Jahre. Hat das unglaublich verteuert.
Exakt.
Das hat übrigens auch nichts nur irgendwie mit Deutschland zu tun, sondern Deutschland oder mit den Standortkosten in Deutschland, also für hier abgehenden Verkehr und ankommenden Verkehr, sondern eben auch für die Überflüge und so.
Ja.
Und Deutschland liegt halt in Zentraleuropa und also da, ja klar, hat Ryanair geschrien, ne, weil das sind irgendwie eine der größten Kunden der DFS. Nicht, weil sie so oft in Deutschland fliegen,
weil sie viel rüberfliegen.
Ja. So, also wenn sie aus Skandinavien oder Großbritannien oder weiß nicht wo irgendwie, ne, dann hier irgendwie gen Süden unterwegs sind oder gen Osten oder so.
Da führt der Weg an Deutschland schwer vorbei.
Ja, genau. So, also das ist sicherlich auch eine vernünftige Maßnahme und die Luftsicherheitsgebühren, ne, also sprich die Security-Kosten, ja, die sind Also auch teuer ein
merkwürdiges
geworden.
Konstrukt, ja. Muss man da vielleicht auch nochmal zu sagen. Da wird ja ein Teil, wird ja selber von den Flughäfen getragen und alles, was da noch darüber anfällt, wird dann noch vom Staat getragen.
Nee,
da,
nein, also von den Flughäfen wird da gar nichts getragen.
Naja,
gut,
es wird weitergegeben, natürlich, ja.
Außer
klar.
Halt die personalen Warenkosten. Ja. Also, ne, das ja. Ist ja auch, das sind andere. Der Rest, Entschuldigung, wenn ich reingegrätscht ja. Bin, aber der Rest, was du sagen wirst, wird von den Airlines getragen und die geben es natürlich dann weiter an die ja. Passagiere. Und da gibt es einen Deckel, ne? Genau. Über den wolltest du sprechen. Genau. Der wurde jetzt erhoben,
genau.
Angehoben zuletzt. Muss man aber wahrscheinlich auch erklären. Ne? Also das kostet halt das, was es kostet, ja, mhm. Pro Passagier. Mhm. Früher hieß das übrigens mal Fummelfünfer. Das ist aber noch ganz lange her und da war das halt zu so D-Mark-Zeiten. Da hat es 5 Mark gekostet, ja. Ne? So, also 2,50 Euro. Und mittlerweile ist es deutlich teurer geworden, ja. Einfach weil natürlich die Gerätschaften teurer wurden, weil natürlich auch die Aufwendung dafür insgesamt, also die Flächen auch größer wurden ja. Und sowas, weil die Leute auch mehr verdienen, kommt ja. Auch noch dazu. Und das wird immer einmal pro Jahr festgesetzt, mhm. Pro Flughafen.
Ja.
Und da gibt es dann quasi einen Zuschuss vom Staat und alles, was sozusagen da drüber ist, muss man halt selber tragen.
Ja.
So, und dieser Deckel ist halt immer höher gestiegen.
Genau.
Ich glaube, er liegt jetzt irgendwie, was war es, 15 Euro, 20 ja. Euro? Ja. Also Fummelfünfer ist es nicht mehr. Ne?
Schon weit davon entfernt, genau. Ja. Das sind so die drei großen Maßnahmen, die jetzt so die Luftfahrt, vor allem die großen Flughäfen und Airlines betrifft. Es gibt dann auch eine kleine Maßnahme, die in die Regionalflughäfen betrifft. Auch da sollen die Flugsicherungsgebühren weiter subventioniert werden. Man redet da vom sogenannten Gebührenkreis 2, also wo dann kleinere Flughäfen drunter fallen, die eben nicht an eine DFS angeschlossen sind und ihre Flugsicherung da selbst betreiben müssen. Das wurde in den letzten Jahren halt immer subventioniert. Jetzt hieß es eigentlich, das soll im nächsten Jahr auslaufen. Auch generell vertritt ja die EU die Ansicht, dass ja Regionalflughäfen eben nicht mehr groß subventioniert werden sollen. Das heißt, wenn sie sich nicht selbst tragen können, dann sollen sie sich quasi ihrem eigenen Schicksal ausgeliefert werden.
Ja, es ist zum einen voll ungerecht, weil natürlich auch niemand verlangen würde, dass jetzt ein einzelner Bahnhof oder ein Autobahndrehkreuz irgendwie Gewinne abwirft oder ja. Sowas. So, das aber jetzt vielleicht mal auch nochmal außen vor. Ist das europäisch auch nicht so ganz klar, ne, was da sozusagen dann in die operativen Kosten reingehören, was quasi, ich sag jetzt mal, subventioniert werden darf. Also gehört jetzt die Feuerwehr dazu? Ja, nein, ne? Gehört sozusagen sowas wie hoheitliche Aufgabe. Dass eben da ein Lotse am Platz sitzt
ja.
Und guckt, dass das alles funktioniert. Ist das jetzt ein Kostenbereich, der sozusagen übernommen werden darf oder nicht? So, das handhaben halt verschiedene Länder unterschiedlich. Und Deutschland hat jetzt eben auch entschlossen, dass auch im nächsten Jahr, ne, das war im letzten Jahr auch schon mal so ein Drama, ne, wird das jetzt übernommen oder nicht, sind 50 Millionen Euro. Das ist ein wirklich kleiner ja. Tropf auf den Stein. So. Dass das eben weiter übernommen wird. Und ich glaube, man muss vielleicht auch nochmal für alle ein bisschen erklären, wie es eigentlich dazu kommt, zu dieser Zweiteilung zwischen diesen großen Flughäfen, so hast du ja gesagt, und den kleineren Flughäfen. Das ist, kann man so sagen, ist im Wesentlichen auch richtig, aber zu den großen Flughäfen gehört auch so ein Flughafen wie Erfurt oder Saarbrücken oder so. Einfach nur, weil sozusagen jedes Bundesland durfte halt einen Standort früher mal definieren, der eben im Landesinteresse ist, der dann auch quasi im Deutschlandinteresse ja. Sozusagen definiert ist. Und da gibt es halt Bundesländer, die haben jetzt, ne, wie Saarland oder
ja.
Ne, so, die haben dann halt nur einen und dann haben die halt den genommen. Es gibt ein bisschen ein paar Ausnahmen, ne? Also in Sachsen zum Beispiel gibt es Dresden und Leipzig, aber dafür ist halt in Sachsen-Anhalt dann keiner oder sowas. Einzig Bayern hat, glaube ich, wirklich zwei, wenn man es so möchte.
Ach, also Nürnberg und München, ne?
Genau.
In Nordrhein-Westfalen gibt es sogar 3 als international bzw. als im Bundesinteresse kategorisierte Flughäfen. Düsseldorf, Köln-Bonn und Münster-Osnabrück.
Und an den Flughäfen, ne, die sind im Bundesinteresse, ne, die stehen auch im entsprechenden Gesetz, ne, stehen die sozusagen drin. An diesen Plätzen ist halt die DFS, ne, die Deutsche Flugsicherung. Ne, also da hat sozusagen der Flughafen damit nichts zu tun. Und auch keine Kosten oder sowas. So, und aber dann wird halt die Flugsicherung quasi vom Staat bezahlt. Ne? DFS ist zwar auch eine GmbH, aber 100% staatlich. Und das ist natürlich schon, ich sag mal, gemein jetzt gegenüber der kleineren Flughäfen, wo erstens weniger los ist und zweitens dann sozusagen die auch noch selber sich irgendwie einen privaten dann holen müssen, der sozusagen dann da gegen Geld, und das kostet ganz schön viel, ne, da eben diese Dienstleistung erbringt. Und da ist es eigentlich nur fair, dass eben gesagt wird, okay, da, also gibt es zumindest einen Zuschuss dann irgendwie vom Bund. Ne, so. Also ist eine komplexe Angelegenheit. Ist jetzt übrigens auch nicht Teil dieses, dieses großen Haushaltsbeschlusses, ne, zum Thema Luftfahrt. Entlastung, ne, das ist das Papier hier, sondern das ist nochmal extra so im Haushalt, ne, dieser Gebührenkreis.
Genau, also der wird tatsächlich aus dem Haushalt 26 finanziert, während die ganz, also wir, da haben wir 50 Millionen gesagt, und 350 Millionen dann eben bei den anderen Maßnahmen, die dann eben anderweitig finanziert werden sollen, da will man sich nicht aus dem großen Finanztopf für den Haushalt bedienen. Da hat man andere Mittel freigemacht.
Also diese 350 Millionen, die da genannt wurden, ich glaube, das ist doch im Wesentlichen das, was sozusagen die Erhöhung der Steuer gebracht hat. Ne?
Und, ja, und, hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, also von daher müsste es eigentlich noch andere Töpfe geben, wo dann eben der Rest rausfinanziert werden soll. Ja. Aber das werden wir dann sehen. Schauen wir auch mal, ob es wirklich dann dazu jetzt kommt.
Ja.
Also...
Ja, also es geht im Juli 26 dann los, ne? Also es ist jetzt nicht ab heute so, dass die Steuer gesenkt wurde und dass die Gebühren noch generell gleich runtergehen, sondern es wird im Juli 26 dann tatsächlich mit der Luftverkehrssteuer dann losgehen. Klar, Flugsicherungsgebühren und so, das will man ja direkt mit Januar 26 dann angehen oder wird man angehen. Das ist ja auch quasi eigentlich nur eine Verlängerung der letzten Jahre. Das ist ja schon unter Wissing als Bundesverkehrsminister ja auch schon gemacht worden, dass die Flugsicherungsgebühren da auch nochmal ein bisschen abgefedert wurden. Also das ist jetzt nicht völlig neu und das wird jetzt quasi weitergeführt.
Die Flugsicherungsgebühren, wie gesagt, die ergeben sich daraus, dass wie viel kostet die DFS pro Jahr und wie viele Flüge gab es pro Jahr. Ja. Und dann wird quasi im Wesentlichen einfach Bruchrechnung gemacht und dann gibt es halt für die Einzel-Events dann eben entsprechende Kosten. Und hier steht halt jetzt drin, ne, wir werden bei den Flugsicherungskosten dafür sorgen, dass es 2026 zu keinem weiteren Anstieg der Gebühren, sondern zu einer ersten Reduzierung kommt. Darüber hinaus werden wir sicherstellen, dass die Gebühren bis 2029 insgesamt um mehr als 10% sinken. Ja, also werden wir mal sehen, wie es dazu kommt, was dazu wirklich beitragen wird und so weiter. Also ist jetzt auch noch alles nicht so klar, würde ich jetzt sagen, wie es vielleicht manchmal rüberkommt, ne? Ja. Das ist so, zack, jetzt ist es
nee,
so.
Nee,
ne?
Genau.
Aber vielleicht ganz generell, ne? Also die Branche hat ja reagiert, ne? Ja, ich sag mal,
freut sich
natürlich, aber wenn man so zwischen den Zeilen, wobei so sehr zwischen den Zeilen muss man gar nicht, steht schon relativ klar auch drin, dass das jetzt nicht reicht, ne? Also, dass das irgendwie jetzt so das ist jetzt ein Ansatz in die richtige Richtung, aber das ist natürlich jetzt nichts, was jetzt, wo man jetzt erwarten kann oder wo man, oder was halt ja auch für die Branche ist das ja ganz gefährlich, wenn man jetzt also suggerieren würde, dass jetzt alles in Ordnung wäre. Ne? Also so ein bisschen Luftverkehrssteuer zurücknehmen. Ey, selbst wenn die ganze Luftverkehrssteuer wegfallen würde, ja, gibt es ja auch so Studien, haben wir vielleicht, weiß nicht,
5, 6, 7, 8, 9, 10%
mehr an Aufkommen zu erwarten. Klar, mit den großen anderen Kostenblöcken, die jetzt auch noch wegfallen, ist das natürlich auch dann schon wieder mal was anderes. Aber die Airlines müssen jetzt liefern, ne? Dass man irgendwie zumindest ein bisschen irgendwie was sieht. Und wenn man sich mal die Zahlen anguckt, dann ist natürlich Deutschland irgendwie im europäischen Vergleich hinten an. Aber das in allererster Linie ist der innerdeutsche Luftverkehr, der irgendwie weiterhin irgendwie nur noch die Hälfte ist von vor Corona. Alles andere hat sich ja schon irgendwie auf 100% irgendwie sogar so ein bisschen darüber, ne, also international, europäisch und so weiter, eingependelt. Von daher, wenn man was reißen will, dann macht man halt den innerdeutschen Luftverkehr. Da reicht auch ein bisschen nur, ne, dass wieder ein bisschen mehr dazu
kommt. Also das ist es,
dass ja man da ein paar Prozent nach oben geht. Ist ja insgesamt sind das nicht mal 2%.
Ja, richtig, genau. Also das klingt natürlich enorm viel, wenn man redet davon, dass das ja unter 50% des Vorkrisenniveaus ist. Dann ist es aber auch so, dass wir jetzt hier nicht tausende von Inlandstrecken damals hatten, sondern das ist ja relativ schnell, geht das ja nach oben, wenn neue Strecken aufgenommen werden würden. Aber jetzt muss man eben auch sagen, also ich erwarte jetzt die wenigsten Effekte eigentlich im Inlandsverkehr jetzt nach diesen Entlastung. Ja. Das wird wahrscheinlich die Lufthansa freuen. Das wird jetzt wahrscheinlich die bedrohten Regionalstrecken, die Lufthansa da schon mal so jetzt angezählt hatte, wahrscheinlich jetzt erstmal wieder sichern. Ich weiß aber, also ich würde jetzt schon ehrlich gesagt daran zweifeln, ob eine Eurowings dazu bewegt ist, jetzt wieder mehr innerdeutsch zu machen. Würde ich jetzt schon dran zweifeln, weil Ryanair erst recht nicht. Also der Ryanair hat ja ganz klare Forderungen gestellt. Und wenn sie bei ihren Forderungen bleiben, dann tut sich jetzt nichts.
Nee, na, die haben gefordert, dass die Luftverkehrssteuer ganz wegfällt.
Genau.
Ja, und dann würden sie irgendwie 30 Flugzeuge in Deutschland stationieren oder so. Ne? Also ich weiß nicht, ob das auch inkrementell gedacht war. Ne? Also wenn es jetzt so ein bisschen zurückgeht, dann kommen 3 Flugzeuge. Ich glaube, so funktioniert das.
Das glaube ich nämlich auch nicht.
Ja. Und auch die können natürlich Flugzeuge nicht herzaubern. Die müssen ja von irgendwo abgezogen werden. Beziehungsweise, ja, es kommen jetzt auch ja so langsam wieder die neuen 737 Max dann auch ausgeliefert, die dazukommen. Bei Eurowings dauert es noch ein bisschen, bis die 737 Max kommen.
28 erst.
Und vorher, soweit ich weiß, ein paar Neos werden vielleicht auch noch dazukommen oder sowas. Man kann natürlich auch in der Lufthansa-Gruppe natürlich dann auch irgendwie umschichten oder sowas im Zweifel. Also da sehe ich dann eher, dass da irgendwie, zumindest da kann die deutsche Branche was reißen. Ne? Also da müsste eigentlich irgendwie was kommen.
Ja.
Einfach nur, um der Politik zu signalisieren, okay, jetzt, ne, wenn es jetzt losgeht, dann geht es auch lang, also auch wenn es langsam losgeht, dann ziehen wir halt langsam mit.
Ja.
Ne? So. Naja. Aber spannend trotzdem, ich habe ehrlich gesagt das nicht erwartet.
Nö,
muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, war durchaus eine Überraschung für mich, dass das jetzt dann so kommt. Es kommt ja auch noch eine Luftverkehrsstrategie.
Ja.
Hat die Bundesregierung, die neue, ja auch in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Gab es neulich auch schon so die ersten, ich sage jetzt mal so Stichpunkte in die Richtung. Ja, da soll also eine neue Strategie gedacht werden. Die wird dann übrigens auch Militär beinhalten. Ne? Also das ist nicht so eine reine zivile Luftverkehrsstrategie, sondern geht dann eben auch hin in Richtung Resilienz und welche Flughäfen braucht man denn und welche Fluggesellschaften müssten denn dann was abgeben im Zweifel und so weiter. Ist schon auch zum Teil beängstigend, ne? Was man da so hört. Ich war jetzt die Woche auch wieder auf 2 Veranstaltungen, wo dann auch Generäle standen, die quasi in die Branche kommuniziert haben, worauf man sich dann so einstellen muss. Ne? Im Falle eines Falles wird wohl kein ziviler Luftverkehr mehr stattfinden. Stattdessen fliegt die Lufthansa dann Soldaten. Ist hart.
Ja.
Ne? Sind aber leider die Realitäten, mit denen man sich auch auseinandersetzen muss. Da sind dann halt hier so Luftverkehrssteuersachen dann eher, werden dann zur Randerscheinung.
Ja.
Ne? Aber darüber müssen wir jetzt glücklicherweise noch nicht reden.
Nee.
Und auch das noch will ich eigentlich gar nicht gesagt haben, denn alle hoffen ja, dass die Abschreckung so weit funktioniert, dass der Russe nicht kommt. Ne?
Wird sowieso spannend die nächsten Tage und Wochen, was jetzt auch in den USA passiert. Mal so viel dazu schon mal gesagt.
Naja, es ist natürlich ein komplett geopolitisches Game, ne? Also mit der multipolaren Wirklichkeit, in der wir uns plötzlich wiederfinden, muss Europa einen neuen Standpunkt finden. Und wir sind mittendrin, mit Deutschland ohnehin, ne? Auch als NATO-Drehscheibe und so weiter. Also das ist schon nochmal ein anderes Ding. So, aber darüber würde ich jetzt gerne auch eigentlich gar nicht weiter reden wollen.
Was war noch alles Interessantes? Was vielleicht noch passend noch zu diesem Thema an sich ist, es kam kurz, also in dieser Woche dann noch eine Studie in Auftrag gegeben von Transport and Environment raus, die untersuchen sollte, wie die Auswirkungen tatsächlich von Luftverkehr auf die Wirtschaft sind, weil damit natürlich auch immer gerne argumentiert wird, dass gesagt wird, naja, wenn der Luftverkehr leidet, leidet auch die Wirtschaft darunter. Die Studie hat da eigentlich die ganzen Aussagen der Branche quasi entkräftigt und gesagt, zumindest in unserer Region, wenn man jetzt von Deutschland und auch Mittel-Westeuropa im Allgemeinen spricht,
gesättigtere
dann Werken, ist der Markt eben gesättigt und hat eigentlich keine Auswirkung mehr auf die Wirtschaft. Ganz im Gegenteil, also eigentlich wird der Flugverkehr ja dadurch begünstigt, dass der Wohlstand in diesen Regionen da ist und nicht andersrum. Hm. Lediglich in Osteuropa ist da noch eine ganz andere Beziehung zu da, dass man da eben tatsächlich sagen könnte, dass der Flugverkehr die Wirtschaft direkt beeinflusst. Die Forderungen daraus, die zu den Transport and Environment gekommen sind, fand ich ein bisschen eindimensional, muss ich sagen. Dass dann gesagt wird, naja, sämtliche Wachstumspläne, ob sie jetzt nun in Frankfurt beispielsweise sind, in München, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal dazu, weil du ein bisschen was von vor Ort erzählen kannst. Aber auch in London mit einer dritten Startbahn und so, die müssten eigentlich sofort gestoppt werden, die müssten abgebrochen werden, weil es gibt ja gar keine Wachstumsaussichten in diesen Märkten selbst. Und das fand ich ein bisschen schwierig, weil also wir können ja jetzt in Ausbauplänen ja nicht nur die Wirtschaftlichkeit der Region betrachten, sondern der Flugverkehr, der wächst stetig weiter. Das haben wir nach Corona umso mehr jetzt beweisen können, dass da jetzt kein Peak schon erreicht wurde. Ganz im Gegenteil, dass selbst hier in der Region, also in Europa, der Flugverkehr weiter steigt. Und wir haben ganz, ganz viele Teile in der Welt, wo noch gar nicht geflogen wurde, also wo ganz viele Menschen noch nie ein Flugzeug betreten haben. Indien, riesiger potenzieller Markt, das kommt ja alles. Und die wollen ja auch mal außerhalb von Indien irgendwo hin. Und da zu sagen, also diese ganzen Wachstumspläne, die müssen eingestampft werden, weil kein direkter Bezug zur Wirtschaftlichkeit der Region, wo die Flughäfen vorhanden sind, irgendwie dargelegt werden kann, fand ich ein bisschen schwierig.
Mhm. Ja, sie haben sicherlich einen Punkt, ne, wenn man sagt, okay, es gibt halt Märkte, die sind irgendwie natürlich im Wesentlichen gesättigt. Ne?
Natürlich.
Und da wird dann natürlich noch der 15. Mallorca-Flieger pro Woche jetzt kein Wirtschaftswachstum induzieren. Richtig. Das ist natürlich logisch.
Richtig, ja.
Ne? Andererseits in einigen Regionen, die jetzt, ich sag mal in Paderborn oder so, ne, wo die ja wirklich, ich sag mal, zur Verzweiflung getrieben ihren, also die Wirtschaft vor Ort,
ja,
ihre eigene Airline quasi gründen müssen, um irgendwie weiter an die Weltwirtschaft angeschlossen zu sein. Das ist in einem Industrieland, das eben so vor allem auch in der Fläche, ja, verteilt ist und das eben weniger auf eine Hauptstadtregion zugeschnitten ist als zum Beispiel in London oder in Paris, ne, in Frankreich oder in UK. Da ist das natürlich hier in unserem föderal organisierten Deutschland wirklich schwierig, wenn die Regionen abgeschnitten werden. Ne?
Genau.
Und deswegen ist ja dieser innerdeutsche Luftverkehr auch so wichtig.
Ja.
Und ich glaube auch nicht so einfach zu vergleichen, wie das jetzt vielleicht in dieser Studie da war. Vielleicht ganz generell Transport and Environment haben wir schon mal auch hier gehabt. Ne? Gab es ja neulich auch schon mal eine Studie. Die ballern gerade eine Studie nach der nächsten raus. Insgesamt 4 sollen es wohl werden. Nächste Woche wird wohl in Berlin die nächste vorgestellt. Das ist natürlich getrieben durch eine sehr grüne Brille, die eben Luftverkehr verteufelt. Und auch wenn man mit Transport and Environment noch jemanden hat, der dann eben ja nicht nur Glaubensgrundsätze raushaut, sondern eben wirklich versucht, das eben mit Studien zu belegen, was ich sehr gut finde, ne, was ja auch den Diskurs voranbringt, ist das natürlich durch diese grüne Klimabrille betrachtet vielleicht schon auch dann ein bisschen eindimensional.
Ja, und um jetzt hier vielleicht auch den Bogen zu spannen und das Thema vielleicht abzuschließen, genau das ist jetzt eigentlich für mich die Quintessenz aus den Maßnahmen, die jetzt die Bundesregierung trifft und was du jetzt gesagt hast, dass die Wirtschaftlichkeit von so Regionen wie beispielsweise Paderborn damit jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen gesicherter ist, weil eine Lufthansa und Co. sich nicht komplett zurückziehen aus diesen Verkehren. Und man eben damit den mittelständigen Unternehmen da eine Anbindung garantiert.
Zum Teil ja sogar den großen.
Und genau das ja eigentlich jetzt, also das ist für mich die Quintessenz daraus, der jetzt erwartet, dass die Ticketpreise sinken. Also was viele jetzt gerade propagieren und sagen, ja, es kann ja nicht sein, dass jetzt der Luftverkehr so unterstützt wird und dass die Ticketpreise sinken, während das Deutschland-Ticket immer weiter steigt. Das ist ja Whataboutism und das ist halt, das ist populistisch, das ist Quatsch. Die Ticketpreise werden, glaube ich, auf keinen Fall sinken. Wir werden jetzt damit zufrieden sein können, dass dieser Flugverkehr, der jetzt aktuell stattfindet, mal mindestens so bleibt und vielleicht ein bisschen wachsen wird.
Ja, naja. Das bleibt zu hoffen. Ne? Ja. Die Luftverkehrsbranche muss das jetzt liefern. Also, liebe deutsche Airlines,
Abfahrt.
Ihr seid am Zug. Abfahrt. Bitte jetzt nicht mehr weiter streichen erstmal.
Flughafen München.
Ja,
Flughafen du warst in München.
Ne? Ja, ich war in München. Ich wollte doch von München erzählen. Ne? Ja. Also, ich war mit dem Mediennetzwerk Luft- und Raumfahrt, war ich in München. Ne? Jahrestagung war ganz toll. Viele liebe Kollegen getroffen, sehr viel nett mich unterhalten. Und unter anderem habe ich mir auch die Erweiterung angeschaut, die ja gerade gebaut wurde. In den letzten 1. Zügen soll jetzt also im Anfang nächsten Jahres soll das eröffnen. Vom Terminal 1 angeschaut. Ne? Genau. Also in München gibt es 2 Terminals, ne? Terminal 1 und Terminal 2. Terminal 2 ist Lufthansa und Starlines.
Ja.
Ja? Und Terminal 1 ist, wie ich gelernt habe, im Flughafenjargon das bunte.
Das bunte.
Das bunte Terminal. In Anlehnung an eben, dass eben verschiedene Tails natürlich dann dastehen. Ja,
natürlich, ne?
Verschiedene
bunt,
Fluggesellschaften dann dastehen. Da ist es ein bisschen bunter als im Terminal Nummer 2. So, Terminal Nummer 2 ist halt das Neuere. Ne? Gab es ja auch schon nochmal eine Erweiterung.
Ja.
Wird auch zusammen mit der Lufthansa ja betrieben sogar in einem Joint Venture. Also schon auch sehr unique, ne, an der Stelle. Und jetzt hat aber der Flughafen München auch im Terminal 1 angefangen zu modernisieren und eben auch auszubauen, deutlich auszubauen, ne, indem aufs Vorfeld ein Pier gebaut wurde, also ein Erweiterungsbauwerk und zwar für die Non-Schengen-Bereiche, ne, also Schengen und Non-Schengen, so benannt nach einem, ich glaube, niederländischen Dorf, ne, wo mal eine Konferenz war.
Schengen liegt nicht in den Niederlanden, sondern ist eine Gemeinde in Luxemburg. Hier gab es 1985 eine Konferenz. Diese hat zur Abschaffung stationärer Grenzkontrollen an Innengrenzen geführt, das sogenannte Schengener Abkommen.
wo eben beschlossen wurde, dass also bei allen Schengen-Mitgliedern, im Wesentlichen sind das die EU-Mitgliedstaaten. Ja.
Plus noch ein paar
andere. Plus noch ein paar andere, so wie Norwegen oder auch Schweiz.
Ja.
Da kann man halt reisen, ohne seinen Pass vorzeigen zu müssen. Ne? Und alle, die eben Non-Schengen sind, sind eben alle die Länder, wo du halt deinen Pass zeigen musst, wenn du ein- und ausreist. Das sind also natürlich im Wesentlichen alle Interkontinentalflüge und aber auch sowas wie UK oder so.
Ja.
Ne? Also London ab München musst du halt da durch.
Ja.
Wenn das dann eben die British Airways macht oder wenn eine Qatar fliegt oder wenn eine Emirates fliegt oder sowas, ne? Also alles, was eben nicht Lufthansa Group und Star Alliance ist, dann passiert das in München an diesem Terminal 1 und das ist eben ein bisschen zu klein geworden und deswegen hat man, also schon vor Corona, dann hat man halt gesagt, okay, wir bauen da aus und dann kam halt Corona, so ein bisschen liegen geblieben, so jetzt ist aber soweit und ja, ich war drin, muss sagen, die sind ja fast fertig, ne?
Ja.
Also ich habe auch eine schöne Reportage mitgebracht, also verlinken wir einfach mal unten
drin. Viele Bilder drin,
könnt viele Bilder drin.
Schon mal ein
was, was mir machen. Wirklich total neu war, ist, dass dieses, dass das jetzt nicht einfach nur so ein Pier ist, der jetzt dann dazukommt, sondern dass da eben.
Das ist ein zentrales Element jetzt, ne?
Ja, genau, das ist also das Fachwort, also das ist ein Prozessor, wird das jetzt, ja. Zumindest der große Anfangsteil, der so zuerst dran gebaut wurde. Wenn man es vom alten Terminal aus betrachtet, ist halt so ein bisschen dicker, größer. Ne? Das Schatzkästchen, habe ich gelernt, wird es auch genannt.
Schmuckkästchen,
ja. Sieht doch schick aus, kann man nicht anders sagen. Und das ist also so ein etwas breiterer Teil. Ne? Ich blende das jetzt für alle, die uns auf YouTube zugucken, blenden wir das mal ein. Da drin passiert eine ganze Menge und zwar auch für alle anderen, die Non-Schengen im Terminal 1 unterwegs sind.
Ja.
Ja? Und erst dann geht es sozusagen raus zu den neuen Gates und das sind ehrlich gesagt auch gar nicht so viele. Das sind drei Hauptabfertigungsgebäude quasi rechts und drei auf der linken Seite, allerdings auch mit einem interessanten Twist. Da können nämlich also pro quasi Gate, wie soll ich denn das beschreiben, also wo sozusagen baulich ein Gate ist, ist das entweder ein Gate, wenn jetzt ein Großraumflugzeug kommt, ne, dann gehen sozusagen die Finger von diesem Bauwerk, was so ein bisschen rausgeht, ne, direkt an das Flugzeug ran, vorne hin. Es gibt sogar eins, da sind drei Finger dran, drei Fluggastbrücken, wo halt ein A380 abgefertigt werden kann. Einer oben, zwei unten. Und wenn jetzt aber ein kleines Flugzeug steht, oder wenn's, dann können in einer dieser Positionen zwei Flugzeuge stehen. Das fand ich ganz interessant. Die fahren dann beide mit der Nase, also eins fährt mit der Nase bis ganz ran ans Terminal und das andere steht dann auch mit der Nase so, ich sag mal,
ein bisschen versetzt,
weiter nach hinten.
Ne? Oder
also,
nach hinten
also vom Terminal aus betrachtet weiter hinten.
Ja.
Und dann geht die eine Fluggastbrücke an das eine Flugzeug und die andere Fluggastbrücke an das andere Flugzeug, sodass sozusagen an einem dieser, also das sind immer zwei Gates, ne? Wir haben uns eins angeguckt, das war 42, 43. Ne? Die neuen Nummern fangen mit der 40er-Reihung an, weil es ist quasi dem A-Pier zugeordnet weiterhin. Also der ganze neue Teil, ne? Die A-P geht bis 30 und dann geht das irgendwie 30 irgendwas und dann geht es sozusagen ab 40 mit dem neuen los. So, und da ist dann sozusagen ein Ding, was da so baulich rausgeht, sind dann immer zwei Piers, ne? Wir haben uns gleich 42, 43 angeguckt.
Muss man ja aufpassen. Also parallel abfertigen geht er natürlich aber trotzdem nicht, ne? Weil sonst würde es ja zu einer Mischung kommen. Das würde gehen.
Ja, du kannst sozusagen, also das ist ein bisschen breiter, ne? Das ist breiter als jetzt so ein normales Bauwerk, wenn man so möchte. Und du kannst sozusagen wirklich komplett trennen. Dann gehen welche in 42 rein und fliegen nach London. Dann gehen welche in 43 raus und fliegen nach, keine Ahnung, Algerien oder so.
Glaswand beispielsweise oder so.
Und ja, genau.
Die kann dann geöffnet werden, wenn beide genutzt werden.
Und wenn sozusagen beide genutzt werden, dann ist das quasi beides ein Flugzeug.
Okay.
Ne, also das fand ich schon ganz clever, muss ich sagen, sodass man eigentlich auch gar nicht so ganz genau sagen kann, ja, wie viele neue Gates habt ihr denn jetzt da gebaut oder wie viele Flugzeuge stehen da jetzt eigentlich immer drumrum, weil das kann sich halt wirklich ändern, je nachdem, ne, also von bis, ja, also von, ich sag mal, 6 bis maximal 12, irgendwas wird es wahrscheinlich irgendwie in der Mitte sein und dann gibt es auch noch Bus-Piers natürlich. Ja. Ne? So wie ich das vorher auch gehabt. Also fand ich total spannend. Da waren auch, da hing noch, ich kenne das auch noch aus dem BR hier alles, ne? Das sah schon, ich sag mal, ähnlich aus, während natürlich, also BR war so Walnuss und sowas, ne? Ein bisschen dunkler. Das war jetzt alles irgendwie halt weiß mit, ja. aber auch so ein bisschen abgesetzt, auch so ein bisschen, ich sag mal, so Erdtöne oder sowas sah eigentlich ganz schick aus.
Ja, das ist ein bisschen wärmer.
Hing noch oben so die ganzen Decken auf, weil wurden noch drin rumgefuhrwerkt und so. Ne? Aber im Wesentlichen war das fertig, also gerade je weiter man nach hinten so in den Pier rauskam, war das eigentlich fertig und dann kommt das eben nach vorne ran. Auch neue Gepäckausgaben so. Ja, was ist alles in diesem Prozessor drin? Ne? Vielleicht nochmal. Da gehen halt alle durch die Luftsicherheitskontrolle, ne? Also Security hatten wir ja vorhin schon das Fachwort. Dann gehen alle da durch die Passkontrolle. Ne? Da kommt dann auch hier dieses Easy-Pass da von der Bundespolizei und so. Da sind aber dann die Passkontrollen. Ne? Das ist auch alles in diesem Prozessorteil. Da gehen auch alle, die eben, also auch wenn du jetzt vom alten quasi Pier, ne? Also vom alten Terminal, ne? Irgendwie abfliegst, Non-Schengen, gehst du halt da durch und kommst dann sozusagen in so einen neuen Marktplatz rein. Mhm. Das sind dann Restaurants, Geschäfte, ne? Klar, natürlich geht man erstmal durch den Duty Free und so, ne? Nachdem man da alles durch ist. Und dann verteilt sich's da quasi aus diesem zentralen Prozessor dann eben in alle Richtungen, entweder halt in den neuen Pier oder aber auch wieder zurück in den alten. Mhm. So, und auch wenn man dann ankommt, ne, dann gibt's da eben in diesem zentralen Prozessor dann eben die Kofferbänder und so weiter. Ja. Ja, und dann geht man sozusagen über so eine Rampe, ne? Also ich habe ein neues Wort gelernt, Schrägfahrtreppe oder so. Also, sag mal, kennt man vielleicht so vom Rewe oder vom Kaufland, ne? Wenn's dann, ne?
Keine klassische Rolltreppe,
sondern da, wo du halt mit deinem Gepäckwagen dann drauf bist. Und dann fährst du quasi wieder ins alte Terminal zurück und da ist auch kernsaniert und dann kommst du da wieder raus. Ne? Ja, also ich fand das total spannend. Auch dass das ja schon so weit vorangetrieben ist, ne? Da hängen alle Schilder dran, ne? Da haben da die ersten Mieter angefangen, da ihre Flächen einzuräumen. Ja, und so.
Emirates kommt da mit einer Lounge rein, ne?
Ja, genau, da soll es zwei Lounges geben. Die Emirates Lounge zieht halt um, ne? Ist halt auch jetzt schon vor Ort da am Terminal 1, die ziehen dann wohl um. Eine neue Lounge, die ist dann auch in diesem Prozessor drin. Und dann wird die Flughafengesellschaft auch noch so eine Pay-Lounge.
Ja, die hatten ja auch schon Terminal 1 auch schon eine Lounge.
Sozusagen dann auch neu eröffnen. Ja. Die Gitter sind sogar über zwei Etagen, das ist relativ groß. Und also erstmal kannst du einfach auch so rein, wenn du irgendwie Geld bezahlst, steht wohl noch nicht so ganz fest, was dann kostet. Und dann haben sie aber auch natürlich ganz normale Verträge mit anderen Airlines oder so. Was wurde genannt? Qatar wurde genannt, British Airways wurde, glaube ich, genannt. Auch hier.
Diese ganzen
Kreditkartenmitgliedschaft und sowas. Ne? Genau. Dann kommst du dann da rein. Ja. Also insgesamt super spannend, da mal reinzugucken. Und also wird echt schick. Na, auch die Sitze sind auch neu. Ist wohl das erste Mal Leder. Ja, keine Ahnung. Ich weiß
man
gar nicht.
Gönnt sich in Bayern.
Ich hab ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, wie das in den anderen Terminals aussieht. Sah jetzt ja auch nicht schlimm aus oder so. Ne? Aber
total abgewohnt da alles. Ja.
Nee, wobei, also was mir schon aufgefallen ist, ne, die hatten dann auch so Liegesitze dann da, wo du dann so übers Vorfeld gucken konntest. Das sah schon schön aus. Ne? Überall. Ich habe dann auch natürlich geguckt. USB-A, USB-C und so weiter. Ja, ne? Und irgendwie so Multisteckdosen und sowas überall in den Sitzen. In der Sitzmöblierung, dann gab es auch so eine Art, ich sag mal so, war so ein bisschen verspielter, irgendwie angeordneter, ja, wie soll ich denn sagen, also wie so Hocker, in verschiedenen Farben und so. Also war eigentlich ganz hübsch.
Ja, was ich sehr beruhigend fand, als ich die Bilder gesehen habe, was ich halt ganz schlimm finde, wenn Flughäfen so neue Terminals oder so bauen, dass dann alles so, also dass die Corporate Identity verloren geht, dass alles völlig bunt aussieht und so, hat man sich in München gedacht, nee, sieht ja, ist ja völlig bescheuert, würde ja doof aussehen. Ja. Man hat zum Beispiel den Granitboden, ne, portugiesischer Granitboden, habe ich gelernt in der Reportage, den man ja aus den anderen Gebäuden schon kennt, der ist da auch verbaut worden, also sieht zum Beispiel exakt genauso aus.
Wir sollten jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, dass gesagt wurde, dass der Granitboden zwar ähnlich ist, aber dass der andere Granitboden im Terminal 1 nicht aus Portugal kommt. Also für alle Granitboden-Fetischisten
Experten
ist offensichtlich nicht so ganz genau der gleiche, sieht aber ganz genauso aus eigentlich.
Ja, aber genau, also das war für mich jetzt auf jeden Fall, das war für mich das Wichtigste, es sieht genauso aus.
Ja, also bis zu 6 Millionen Leute sollen dann da zusätzlich abgefertigt werden können. Hat was hat es gekostet? 56 Millionen oder so? Oh.
Ja, also, das wird ja aus der Portokasse in Bayern bezahlt.
Naja, andere bauen
dafür. Der Freistaat hat es doch.
Andere bauen dafür eine Brücke oder so. Ja. Also ich fand das schon
ordentlich.
Fand das jetzt gar nicht so toll. Ja. Ja. Aber war spannend, da mal reingucken zu dürfen. Ja. Und Shoutout nochmal, toll, dass wir das durften.
tut sich eine Menge. Guck mal, jetzt öffnen quasi, also wir haben ein neues Terminal 3 dann in Frankfurt nächstes Jahr.
Ja.
Und dann noch die Erweiterung Terminal 1 in München. Es tut sich was.
Ja. Also im neuen Terminal in Frankfurt war ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht.
Schon lange her, wo
also du da warst. Also ist schon sehr lange her, ja, dass ich da war. Das war dann noch eher Rohbau, beziehungsweise da war nur der Billigflieger-Pier, ja, im Wesentlichen fertig. Stimmt. Und der sieht schon sehr rudimentär aus. Ja. Ne? Das muss man schon sagen, aber dafür ist er ja auch gebaut.
Ja.
Ne? Das muss man auch sagen. Ins Terminal 3 in Frankfurt muss ich unbedingt auch nochmal reingehen, bevor das eröffnet. Dann erzähle ich es hier auch. Oder du machst es und dann erzählst du es uns oder sowas. Weil das ist ja auch, also ich fand ganz interessant, ja, dass jetzt dann sowohl in Frankfurt als auch in München, ich sag jetzt mal, neue Terminalstrukturen dastehen, die richtig schick sind und so, mhm, die jetzt halt nicht von der Lufthansa genutzt werden. Ne? Also das ist schon vielleicht auch nochmal interessant, so als Randbemerkung. Ne? Da fliegen eben alle anderen und das ist halt schick und neu.
Mhm.
Ich meine, gerade in München ist natürlich das Lufthansa-Terminal, gerade auch mit dem Erweiterung, also mit dem Satelliten natürlich auch super schick, kann man gar nicht anders sagen.
Ist auch super organisiert, also das muss man auch einfach sagen, das ist ein gut durchdachtes System, was man
so in Frankfurt hat. Ist das schon ein bisschen anders, ne?
Ja.
Muss man schon auch sagen, einfach, das liegt jetzt nicht daran, dass die das in Frankfurt nicht hinkriegen oder sowas, sondern das ist halt in Frankfurt einfach so, wie es ist und da wird am offenen Herzen gebaut. Und das ist natürlich jetzt, ich sag mal, im Wesentlichen auf der grünen Wiese, wenn man so möchte. Da war ja, also auf der anderen Seite, ne, in Frankfurt vom Feld, da war ja früher die Militärbasis. Ja. Das wurde ja im Wesentlichen alles abgerissen und dann wurde da halt ein neuer Flughafen hingebaut. Ist das natürlich einfacher. Ne?
Und
also wenn jetzt sozusagen da in Frankfurt die Airlines auch umziehen werden,
dann tut sich noch mal was für die
Terminal, dann machen die Terminal, was ist es?
Terminal 2 wird dann geschlossen, wird komplett auch neu saniert.
Und wird eben general saniert. Hast du eigentlich irgendwie mal gehört, wann die das wieder aufmachen wollen?
Nee.
Und wer dann da reinkommen soll? Ich
also,
glaube, das ist noch gar nicht
verkündet, oder? Wer da reinkommen soll, ist ja, also die wollen eine direkte Verbindung zu Terminal 1 schaffen. Mhm. Und soweit ich weiß, soll das auch alles Lufthansa-Gebiet werden.
Ja.
Ja, also Lufthansa erweitert dann damit quasi.
Ja, okay, aber bis Bereich. Das passiert, müssen wir wohl die Luftverkehrssteuer wirklich abschaffen.
Da muss noch eine Menge passieren, ja.
Nee, da müssen wir eigentlich dann so eine Art, ich sag mal, Luftverkehrszuschuss bezahlen. Das wäre doch mal was, oder?
Solidaritätszuschlag
2.0. Genau, für innerdeutsche Flüge kostet das halt nicht 15 Euro noch was, sondern man kriegt 15 Euro noch was dazu.
Das wäre es doch.
Das wäre doch eine gute Idee, oder? Ja. Also damit
sollten wir vielleicht... Wir haben wieder eine tolle PR-Idee rausgehauen.
Ja, wir sollten vielleicht eine Luftfahrtpartei gründen. Was hältst du denn davon? Das wäre auch eine gute Idee, ne? Wir hatten ja neulich schon mal die Idee, dass wir so eine Art Luft... Wie haben wir es genannt? Mann hier, ja, Interessenvereinigung pro Luftverkehr oder sowas gründen, ne? Nur, da habe ich schon gesagt, irgendwie keine Zeit für. Macht ja, wenn ich Rentner bin, aber als Rentner noch in die Politik gehen. Vielleicht dann auch ein bisschen aufregend, ne?
Da beobachten wir es lieber weiter von außen.
Aber vielleicht hat ja jemand eine Idee, eine Luftfahrtpartei zu gründen. Ich wäre der erste Wähler.
Also du bist erstes Mitglied in dem Verband und du bist erster Wähler der Partei.
Ich glaube wahrscheinlich alle Verbandsmitglieder sind dann auch die einzigen Wähler, aber ist egal. Naja, so, aber das waren eigentlich so die spannenden Sachen, ne? Was waren noch? Ach so, ich war ja auch beim DLR in München, also nicht direkt in München, sondern das war dann in Oberpfaffenhofen und da habe ich was ganz Tolles gesehen, was sich ganz gut ergänzt hat mit deinem Artikel, den du die Woche online gestellt hast, zum Thema GPS.
Spoofing,
GPS-Störung, ne? Also da geht's um Jamming und Spoofing. Erzähl mal, das sind zwei verschiedene Fachbegriffe, die sich beide so ein bisschen komisch anhören, wie ich finde, weil das eine hört sich nach Halloween an, das andere irgendwie nach Marmelade machen, aber was ist es denn wirklich?
Genau, also Jamming ist einfach nur, dass quasi die Satellitensignale quasi gestört werden, also das, was das Flugzeug an Satellitensignalen empfängt, was halt nötig ist, beispielsweise um die Route richtig abfliegen zu können, dass die einfach gestört werden. Das heißt, es kommt dazu Aussetzern, weniger schlimm.
Mhm.
Spoofing hingegen sorgt dann dafür, dass falsche Signale ausgegeben werden. Das hattest du denn auch tatsächlich live richtig sehen können? Ich habe das
Das war krass.
Ich habe das nur an so ein paar Beispielen erfahren, dass beispielsweise dann Piloten auf ihren im Cockpit dann beispielsweise falsche Höhenangaben bekommen, beziehungsweise dass dann diese Terrain-Warnung angeht und dass dann, obwohl man im völligen Flachland weit hoch
Meer oder so,
ja, unterwegs ist, dann auf einmal wohl kurz davor sei, auf den Berg dazu zu fliegen. Und du hast es tatsächlich richtig live sehen können, also, auf deinem Handy, wie das dann funktioniert, ja.
Ja, also dieses GPS-Spoofing ist schon ein bisschen komplexer als das Jamming. Ne? Ja. Das Jamming ist ja nur so ein Störsender und der macht dann halt, dass irgendwie die Empfänger eben einfach nichts mehr empfangen können. Genau. Ne? Und dann hast du halt ein Problem, weil halt GPS quasi ausgefallen ist. So. Damit kann man natürlich sehr einfach umgehen, aber Spoofing, wie gesagt, ist halt so, dass da eben wirklich ein Sender, ne, wie du eben schon gesagt hast, vorgaukelt eben, dass Satellitendaten in einer anderen Art und Weise kommen, als sie eben wirklich da sind. Ja. Und dann kann es dazu führen, dass man sich quasi, wenn man aufs Gerät guckt, nicht mehr da befindet, wo man sich wirklich befindet. Und das DLR testet eben, wie man dagegen, also wie man die Empfänger dagegen immun machen kann. Und die haben dafür natürlich auch einen kleinen Störsender, der nur so lokal funktioniert, ne? Also ganz, ganz geringe Sendelast. Die militärischen Störsender sind natürlich mobil und senden mit unglaublich großer Leistung und können dann eben wirklich Störsignale über 300, 400 Kilometer irgendwie hochsenden. So, aber wir saßen dann da in Oberpfaffenhofen und dann hieß es, naja, macht doch mal, holt doch mal euer Handy raus und guckt doch mal irgendwie hier auf Google Maps.
Ja.
Und dann, ne,
Standort einfach.
Ja, sitzen wir halt da in dem Gebäude und so, ne, wie das halt so ist. Und dann macht er da was an seinem Laptop und dann fängt plötzlich dieser Punkt auf meinem Handy, fängt er halt zu wandern, ne? Und plötzlich, zack, saß ich mitten irgendwie auf dem Vorfeld. Ja. Und also, das war eine ganz geringe Sendeleistung, aber also ist schon krass, ne?
Ja, absolut. Und
also was. Also das Gute ist, ne, das DLR hat da, ist da auch schon relativ weit wohl, irgendwie so spezielle Projekte, Antennen sozusagen zu entwickeln, die dann eben merken, aus welcher Richtung kommt jetzt quasi dieser Satellit, der dir eigentlich sagt, der wäre aus einer ganz anderen Richtung zum Beispiel. Also dafür brauchst du halt quasi mehrere Antennen in einer und dann kannst du halt bestimmte Dinge dann eben ausschließen und sagen, okay, das ist obviously jetzt einer, der mich irgendwie verarschen will.
Ja.
Ne? Und dann wird der quasi ausgeblendet, wenn man so möchte, auf der Antenne, während halt die echten Satelliten, die man halt anhand der Trigonometrie oder sowas dann eben auch erkennt, okay, der sendet jetzt aus einer Richtung, wo halt das, was er sagt, dass seine Richtung wäre, jetzt irgendwie auch übereinstimmt.
Ja.
Dann werden die halt verstärkt, sodass man da eben, ja, wohl ganz gut irgendwie auch das nutzbar machen kann. So, das gibt es halt jetzt irgendwie natürlich noch nicht zugelassen, so wie für Luftfahrzeuge, aber es gibt natürlich erste kleine Lösungen, die man dann eben nachrüsten kann, ne? In irgendwie, weiß nicht, einem Lido oder sowas, in irgendeinem Electronic Flypack, dass man zumindest mal alerted wird, ne? dass irgendwie Spoofing stattfindet.
Richtig, denn es fällt nicht immer auf. Also klar, es ist dann vielleicht mal so offensichtlich, wie jetzt in dem Fall, da wird eine Terrain-Warnung rausgegeben, wo gar keine Gefahr besteht.
Naja, ich sag mal, andersrum ist es ja noch viel schlimmer, ne? Wenn du halt keine Terrain-Warnung kriegst, wo halt eine Terrain-Warnung wichtig gewesen wäre. Und also das Schlimme ist halt, dass sowas auch nachwirken kann in den Systemen. Also dass quasi dann eben Berechnungen auf Basis von anderen Dingen dann oder unwahren Positionsdaten dann ja auch durchgeführt werden, die dann eben auch nachhaltig was verändern können. Aber geht jetzt zu tief in die Materie rein. Wichtig ist, dass vielleicht man auch an der Stelle sagen wird, dass das jetzt eigentlich keine große Gefahr ist für die zivile Luftfahrt. Klar,
das Ziel ist aufwendig.
Ist. Ne? Das ist das, genau, ja. Also erstens ist es meistens ja so, dass irgendwie ziviler Luftverkehr da quasi irgendwo reingezogen wird, wo eigentlich Drohnen gestört werden sollen, wo militärisches Gerät gestört werden soll, wo, ich sag mal, auch eine Lenkwaffe gestört werden soll oder sowas, die gerade irgendwie oder wo man halt Angst vor hat, dass da jetzt eine kommt oder sowas. Aber der zivile Luftverkehr ist quasi da, ich sag mal, ist davon betroffen, aber jetzt nicht unbedingt Ziel dessen.
Ja.
Und also normalerweise, und gleichzeitig kann natürlich jedes Flugzeug auch noch anders, ne, über Trägheitsnavigation, über die ganzen Funkfeuer und so weiter auch noch navigieren.
Zur Not wird halt einfach per Kommunikation navigiert, dann werden Vektoren angefordert und dann werden sie ausgegeben von der Flugsicherung.
Ja, ich meine, letztendlich kann man auch mal noch in die Sterne gucken, ne, also, aber.
Auch das zur Not noch,
So, letztendlich, das geht auch irgendwie so, aber es ist natürlich auch muss man auch sagen, Teil der Normalität geworden, dass man eben damit handhaben muss. Ne? Also ein wichtiger Teil ist eben auch Pilotenausbildung, Pilotenalerts, ne? Da kommt in den Notarms und so. Es gibt auch Systeme, wo du jetzt gucken kannst, wo ist eigentlich jetzt gerade Jamming, Spoofing und so weiter. Bevor man halt in Flug geht, dann weiß man schon, womit du eigentlich zu rechnen hast. Ist jetzt auch nicht nur über der Ukraine und Polen und Litauen, Estland und sowas, ne? Ist auch in anderen Krisengebieten der Welt durchaus gang und gäbe, dass da gejammt und gespooft wird, bis zum geht nicht mehr. Ist ganz interessant. Wir können ja vielleicht mal diese eine Webseite, wo man das halt gucken kann, einfach mal auch unten verlinken. Dann könnt ihr euch das mal angucken.
Ja.
Da sind halt im Wesentlichen so Echtzeitdaten drin. Ne?
Ja.
Also das war aber auch schon auch ganz interessant, das mal wirklich
sehr,
da
sehr
zu
spannend,
sehen, was da also zur Normalität geworden ist, womit man eben handhaben, was man halt handhaben muss und wo man halt vielleicht auch nochmal wieder dann auch so in sich gehen sollte, um drüber nachzudenken, ob das der richtige Weg ist, halt die Funkfeuer, die physischen wirklich alle abzubauen.
In der Tat.
Ob man wirklich reineweg nur auf GPS-Anflüge setzen kann oder sowas oder ob es vielleicht doch Sinn macht, irgendwo ein ILS hinzubauen, gerade auch in Hinsicht auf Resilienz, wenn, ne, wir haben es eingangs ja schon besprochen, eben vielleicht wirklich mal so ein NATO-Verteidigungsverein eintreten soll. Ne? Gott bewahre, aber da wäre es dann halt auch wirklich gut, wenn man eben vernünftig navigieren könnte.
Ja, in meinem Vortrag war ja auch die deutsche Flugsicherung dabei und die war sichtlich zufrieden und auch stolz darüber, dass noch ausreichend Funkfeuer und so hier vorhanden sind und man da auch alles dran setzt, dass das bloß nicht weiter abgebaut wird.
Naja, es gibt natürlich da auch wieder verschiedene, ne, muss man in der Gesellschaft klar werden, ne? Also ein Funkfeuer und Windräder verträgt sich nicht so gut.
Ja.
Zum Beispiel, ja, man hat dann natürlich auch Kosten, ne, die dann getragen werden müssen und sowas. Aber ist wahrscheinlich schon wichtig, dass man diese Alternativen dann auch einfach hat. Ne, es geht ja dann so weit bis hin zum europäischen Satellitensystem Galileo. Das meint nicht, dass GPS der Amerikaner immer nutzen muss, weil gehört auch zur Wahrheit, dass natürlich die Amerikaner dann da auch sagen können, nee, GPS macht jetzt halt andere Daten.
Ne?
Und da so ein bisschen unabhängiger zu sein, ist sicherlich eine gute Sache.
Ja.
Naja, gut. Wo wollen wir noch drüber reden?
Ist natürlich jetzt zum Ende der Woche nochmal richtig rasant jetzt geworden mit der unerwarteten Luftverkehrssteuersenkung.
Ja, und war, glaube ich, auch wieder eine sehr tiefe Folge. Also schön, dass ihr noch dabei seid. Gebt uns dafür gerne mal 5 Sterne.
Gerne.
Ja, bitte auch
immer
abonnieren.
Gerne Feedback geben.
Ja, bitte gerne Feedback geben.
Ja.
Wir haben ein Feedback umgesetzt, ne? Weil nächste Woche fliegen wir wahrscheinlich, ja, irgendwie nach Düsseldorf.
Ja.
Wohin, sage ich noch nicht. Und können nächste Woche nicht aufnehmen. Deswegen haben wir was aufgenommen, was wirklich ein Feedback war aus der Community von euch. Ne? Alex hat schon ein paar Mal damit angegeben, dass er so viel in der Business Class immer fliegt. Und auch so Punkte sammelt und sowas alles. Und da.
Ich
mach das so gar nicht. Ne? Ja. Deswegen habe ich ihn einfach ausgefragt, ne, für die nächste Folge, die wir dann nächste Woche senden. Wie kannst du eigentlich immer in der Business Class fliegen?
Ja.
Und das hat er mir erzählt. War super spannend. Ne? Also freut euch schon mal auf die nächste Woche. Damit ihr es nicht verpasst, abonnieren. Ne? Dann kommt das bumm auf dem Smartphone und dann habt das wieder in euren Ohren.
So ist es.
So ist es.
Düsseldorf nächste Woche. Sonst bist du noch bei TNI, ne?
Ja, klar.
Hörst du das an, was sie da zu veröffentlichen haben? Ich bin privat am Wochenende unterwegs. Guck mir mal an, wie richtige Medienprofis Podcasts aufnehmen bei Oliver Welke und Kalkofe. Die nehmen live in Berlin ihren Podcast auf. Dann gucke ich mir das mal live an. Und ich bin auch beim Konzern nächste Woche.
Meine Güte, hast du auch viel zu erzählen. Ja. Ich habe die Woche auch gar nicht alles erzählt. Ne? Ich war beim BDLS.
Stimmt, du warst auch viel unterwegs
große,
die Woche.
Eine große Veranstaltung hier in Berlin. Da gab es einen öffentlichen Teil.
Ja.
Ein paar Nachrichten mitgebracht. Muss ich jetzt noch schreiben, wenn wir jetzt hier aufhören. Dann habe ich die Zukunftswerkstatt moderiert. Ne?
Boah, krass, ey. Völlig
war eine ganz tolle Sache. Ne? Also vielen Dank, dass ich das wieder machen durfte. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. In der Bayerischen Landesvertretung. Ne? Also nochmal
Bayern. Wechselt irgendwie immer die Landesvertretung.
Ja. So, aber das war auch total spannend, weil da geht's halt, also da ging es halt wirklich irgendwie von der Kleinfliegerei, die eben Elektroflugern jetzt natürlich die ersten sind. Ne? Da gibt es also jetzt die ersten, ja, wirklich konkreteren Versuche, dann da eben die Ladesäulen überall hinzubekommen, sodass man eben durch Deutschland fliegen kann. Auch mit einem Elektroflugzeug, das eben noch kleinere Reichweiten hat. Selbst in dieser Mini-Kategorie, wo dann da 2 Leute drin sitzen. Das ging dann weiter. Also über, ich sag mal, neue Prognoseinstrumente, wie dann eben größere Elektroflugzeuge wieder neuen Verkehr auch innerdeutsch, zum Beispiel innereuropäisch, dann induzieren können. Das fand ich total spannend. Da werden wir bestimmt auch noch was zu machen. Bis hin zu, ich sag mal, den Herausforderungen der Flugzeugfinanzierung, der Finanzierung dieser ganzen Nachhaltigkeitsprojekte und so weiter. Also hat mich wirklich begeistert, einfach weil es auch dann so Themen sind, die wir teilweise dann ja hier auch nicht so im tagesaktuellen Bereich haben. Einfach weil es dann ein bisschen zu klein ist. Ja. Aber es fängt halt in dem Bereich an. Ne? Also die klimaneutrale Luftfahrt fängt halt in dem Bereich an und wird eben aus diesem Bereich sich dann weiterentwickeln. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sich das eben dann auch etablieren wird. Und dann wird es halt größer skaliert. Und dann wird es halt, ja, das eine oder andere wird scheitern. Das eine oder andere wird sich aber auch durchsetzen. Und genauso war es halt schon immer. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Gewissheit.
So ist es.
Ja. So, jetzt haben wir mit ein bisschen tiefen Gedanken nochmal aufgehört.
Ja, danke fürs Zuhören und Zuschauen auch in dieser Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.
Mann, wir waren diese Woche viel zu ernst. Wir haben zwar lustig angefangen, so mit rumgehampelt und so, aber
naja. Verdammt.
Scheiße.